Stell dir mal vor, du versuchst, das Alter der Menschheit zu berechnen. Du sammelst also all dein Wissen. Du studierst akribisch antike Texte, rechnest Jahrhunderte zurück, addierst irgendwie Lebensalter um Lebensalter.
Ja, so richtig detailversessen?
Genau. Und du baust so ein gigantisches, in sich geschlossenes, logisches Gerüst auf. Und ganz am Ende, nachdem hunderte Jahre lang Gelehrte genau diese Rechnung gemacht haben, stellt sich plötzlich heraus, dass alles, also wirklich das komplette Fundament, auf einem einzigen missverstandenen Wort basiert.
Das ist schon... Ja, das ist ja echt hart.
Willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Heute liegen uns die Vorlesungsnotizen des Gelehrten Robert Vanoy vor. Und die zeigen wirklich brutal ehrlich auf, dass unsere moderne westliche Besessenheit mit exakten Daten uns oft völlig blind dafür macht, was historische Texte eigentlich, ja, aussagen wollen.
Okay, lass uns das mal einpacken, weil das ist...
Ja.
Gerne.
Weil wir betrachten diese Dokumente ja immer durch die Brille unserer heutigen Zeit, oder?
Absolut.
Wir leben in einer Welt von synchronisierten Kalendern, von Stechuhren, exakten historischen Timelines. Und wenn wir dann auf so einen Text aus dem antiken Nahen Osten schauen, dann erwarten wir einfach unbewusst, dass er nach genau diesen modernen Spielregeln funktioniert.
Dass da quasi jemand mit einer Stoppuhr stand?
Richtig. Aber das ist halt nicht nur ein kleiner methodischer Fehltritt, sondern ein fundamentaler Kategorienfehler. Kopfüber in diese endlos scheinenden Stammbäume und Chronologien der Genesis stürzen, müssen wir uns erstmal ansehen, wie wir heute überhaupt versuchen, historische Berichte zu beweisen. Meistens tun wir das ja mit dem Spaten in der Hand. Die Archäologie ist da so der ultimative Schiedsrichter. Vanoy bringt ja ein echt perfektes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert von einem Gelehrten namens Julius Wellhausen.
Oh ja, Wellhausen. Ein Klassiker.
Genau. Der war extrem skeptisch, was die historischen Berichte des Alten Testaments anging. Sein schlagendes Argument damals war, dass zur Zeit von Mose, also grob um 1500 vor Christus, schlichtweg niemand hätte schreiben können.
Ja, er meinte, die Kulturen seien noch viel zu primitiv gewesen.
Ja, ich meine, das ist so, als würde man behaupten, in den 90er Jahren gab es keine Handys, nur weil man selber keins hatte. Nur weil man den Beweis im Moment nicht in den Händen hält, heißt das ja nicht, dass da nichts war.
Das war in den späten 1800er Jahren halt eine sehr weit verbreitete akademische Haltung. Die Archäologie steckte ja quasi noch in den Kinderschuhen. Man ging einfach davon aus, dass so nomadische Völker nicht die Werkzeuge hatten, um komplexe Texte zu verfassen. Die Abwesenheit von Beweisen wurde damals ganz klassisch als Beweis für die Abwesenheit interpretiert.
Was ja ein riesiger Fehler war. Die Archäologie hat diesen Irrtum ja dann auch spektakulär widerlegt. Man fand dann heraus, dass die Ägypter und Sumerer schon weit vor 2700 vor Christus extrem komplexe Schriftsysteme hatten.
Richtig.
Es gab also zur Zeit von Mose absolute Hochkulturen mit massiven Bibliotheken. Man könnte also sagen, Fall gelöst, die Archäologie hat den Text gerettet, oder?
Und was hier faszinierend ist, genau vor diesem scheinbaren Triumph warnt Vanoy in seinen Notizen sehr eindrücklich.
Echt? Warum?
Weil natürlich liefert uns die Archäologie eine fantastische allgemeine Bestätigung. Also wir wissen jetzt, wie die Städte aussahen, wie Verträge geschlossen wurden und so weiter.
Der historische Kontext halt.
Genau. Aber sie bietet eben selten detaillierte, identische Beweise für jede spezifische kleine Geschichte, die in diesen Texten erzählt wird. Es gibt eine enorme Gefahr, wenn wir unseren Glauben an historische Texte komplett von der Archäologie abhängig machen.
Weil wir den Archäologen dann quasi den Generalschlüssel zu unserem Textverständnis geben.
Richtig. Wenn wir die Gültigkeit von Texten komplett von physischen Ausgrabungen abhängig machen, was passiert denn dann?
Gute Frage.
Was passiert, wenn morgen ein neuer Fund gemacht wird, der scheinbar das Gegenteil beweist? Fällt dann das ganze Gebäude in sich zusammen?
Ah, okay. Das führt uns dann zu dem Punkt von J. Gresham Machen, oder? Diesem Theologen aus den 1920er Jahren, den Vanoy zitiert.
Ganz genau. Machen sah genau diese Gefahr. Er argumentierte, dass die Schrift selbst das Fundament sein muss. Wenn man die Vertrauenswürdigkeit eines Textes von vornherein untergräbt, indem man sagt, ich glaube das erst, wenn mir jemand eine 3000 Jahre alte Tonscherbe mit dem Namen drauf zeigt,
ja,
dann verschließen sich die Leute, oder?
Genau, rein intellektuell machen die dann zu. Für Machen gibt es dieses notwendige Zusammenspiel aus dem Text selbst, unterstützt durch das Wirken des Heiligen Geistes, nicht nur durch kalte physische Beweise.
Okay, das ist ein interessanter Punkt. Aber weil die Archäologie uns eben nicht den exakten Dienstag im Jahr 4000 vor Christus liefern konnte, entstand ja dann eine gewisse Panik.
Oh ja.
Und hier wird es wirklich interessant. Wenn der Spaten die Lücken nicht schließen konnte, wandten sich die Menschen einfach wieder dem Text zu und versuchten, daraus einen Kalender zu basteln. Ein Riesenfehler. Lass uns über Erzbischof Usher sprechen.
Ja, James Usher.
Um 1650.
Genau.
Der Mann hat mitten in der Renaissance anhand dieser endlosen biblischen Listen ausgerechnet, dass die Welt im Jahr 4004 vor Christus erschaffen wurde. Aber hey, ich muss hier mal ganz kurz pushen. Wenn ich mir Genesis 5 und 11 so ansehe, da stehen extrem genaue Zahlen. Wer wie alt war, als er wen zeugte?
Ja, das stimmt.
Wie können wir das bitteschön nicht als Chronologie lesen? Das sieht doch für jeden modernen Menschen aus wie ein antiker Excel-Kalender.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Und das ist auch der intuitive Fehlschluss, den fast alle machen. Van Noy bringt hier die Arbeiten von William Henry Green aus dem Jahr 1890 und B.B. Warfield aus 1911 ins Spiel.
Ah, okay.
Die haben sich das nämlich ganz genau angesehen. Und ihre ersten beiden Thesen besagen, die Idee, dass die Menschheit extrem jungen Ursprungs ist, hat absolut keine Grundlage in der Schrift.
Wirklich gar keine?
Nein. Die Bibel gibt der menschlichen Geschichte keine kurze Zeitspanne vor. Warfield sagt, dieser ganze Konflikt mit der Wissenschaft, also mit Geologie und so weiter, ist völlig künstlich konstruiert. Er nannte es faktisch.
Okay, wow. Das heißt, diese genealogischen Tabellen für chronologische Berechnungen zu nutzen, ist einfach, ja, ein methodischer Fehler.
Genau. Es ist eine unzulässige Herangehensweise.
Aber okay, wenn diese Texte keine Kalender sind, was zum Teufel sind sie dann? Wir müssen doch irgendwie diese antike Sprache entschlüsseln.
Hier kommt Warfields dritte These ins Spiel. Der Zweck von diesen Genealogien ist es, Abstammungslinien zu zeigen.
Ah, okay.
Keine Chronologie. Wir müssen uns die Nuancen der Begriffe wie Gebären, Zeugen und Sohn ansehen.
Weil die damals was anderes bedeutet haben?
Exakt. Im biblischen Sinn bedeuten diese Begriffe oft einfach nur Vorfahre werden von oder Nachkomme sein von.
Also was bedeutet das im Alltag? Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Kind der 80er oder ein Sohn der Stadt, dann meint das ja auch nicht, dass die Stadtgrenze jetzt meine biologische Mutter ist.
Richtig.
Es geht um Identität, oder?
Ganz genau.
Es gibt da dieses perfekte Beispiel aus den Quellen, das mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Matthäus 1, Vers 1. Da wird Jesus als der Sohn Abrahams, der Sohn Davids bezeichnet.
Ein meisterhaftes Beispiel.
Ja, weil das sind nur drei Glieder, aber historisch gesehen liegen da hunderte von Jahren dazwischen. Für einen modernen Leser ist das fehlerhaft, aber für die war es einfach Identität.
Ja, und ich ergänze das gern noch mit einem weiteren faszinierenden Beispiel aus Genesis 46. Da geht es um eine Frau namens Zilpa, der 16 Söhne zugeschrieben werden.
16 biologische Söhne?
Genau nicht. Wenn man die Liste anatomisch zerlegt, stehen da Söhne, Enkel und sogar Urenkel drin. Alles gemischt und trotzdem fasst der Text das am Ende ganz ruhig zusammen mit »Diese gebar sie dem Jakob«.
Ach krass, also alle einfach in einen Topf geworfen.
Genau. Die Sprache ist hier absolut fließend und funktional. Sie ist nicht dieses streng biologisch-sequentielle, das wir heute erwarten.
Wenn wir das aber jetzt mal konsequent weiterdenken. Wenn Sohn in der Antike einfach Nachkomme bedeutet, dann heißt das doch logischerweise auch, dass in diesen scheinbar lückenlosen Listen gigantische Lücken existieren müssen, oder?
Richtig. Das ist das Prinzip der Kürzung oder auch Abridgment genannt.
Da habe ich in den Notizen harte Fakten gefunden. In 1. Chronik 26 wird ein Mann namens Shebuel als der, Zitat, Sohn Gershoms, des Sohnes Moses bezeichnet.
Mhm.
Aber historisch gesehen liegen zwischen Gershom und Shebuel geschlagene 400 Jahre. Da muss ich dich jetzt mal herausfordern. Warum sollten die Autoren absichtlich so viele Leute auslassen? Würde das in der westlichen Geschichtsschreibung nicht einfach als extrem schlampig gelten?
Nach unseren Maßstäben vielleicht, ja. Aber wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, dann sehen wir, dass Kürzung die allgemeine Regel in biblischen Genealogien ist, nicht die Ausnahme.
Okay.
Van Noy liefert dazu auch ein schönes mathematisches Problem aus den Quellen. Nehmen wir 1. Chronik 6. Da gibt es genau 4 Generationen von Levi bis zu Mose. Levi, Kehat, Amram, Mose.
Mhm, 4 Schritte. Klingt überschaubar.
Ja. Aber laut Numeri 3 gab es zur Zeit von Mose, also nach dem Exodus, 22.000 männliche Leviten.
Warte mal, aus nur 4 Generationen 22.000 Männer?
Genau.
Das ist, ja, also selbst wenn jeder 10 Söhne hätte, das geht sich ja niemals aus.
Es ist biologisch völlig unmöglich. Und das ist der Beweis. Die Listen sind extrem stark komprimiert.
Wahnsinn.
Wie Warfield es so treffend sagte, eine Genealogie mit 10 genannten Gliedern, wie zum Beispiel von Adam zu Noah, kann in Wirklichkeit 100.000 oder sogar 10.000 Generationen repräsentieren.
10.000 Generationen, okay, wow. Das ist eine riesige Erkenntnis. Aber was ist denn dann mit den ganz konkreten Lebensaltern in der Genesis?
Was meinst du genau?
Naja, in Genesis 11 steht zum Beispiel explizit, dass Sem mit 100 Jahren Arpachschad, Zitat, zeugte. Das ist doch eine super konkrete Zahl.
Ja, und das bringt uns zu Warfields vierter These. Diese Zahlen haben keine chronologische Bedeutung in dem Sinne, wie wir das verstehen wollen.
Sondern?
Sie bienen lediglich dazu, die Langlebigkeit und diese größere, grandiosere Menschheit vor der Sintflut darzustellen. Und zu zeigen, wie sich die Lebensspanne danach allmählich verkürzte.
Aber da steht doch, er war 100, als er ihn zeugte.
Ja, aber wenn Sem mit 100 zeugte, bedeutet das nach dem antiken Verständnis nur, dass er mit 100 Jahren der Vorfahre der Linie wurde, die schließlich irgendwann zu Arpachschad führte.
Warte, das heißt, er könnte schon seit Jahrhunderten tot gewesen sein, als Arpachschad tatsächlich geboren wurde?
Exakt. Die Zahl markiert einen Wendepunkt oder den Start eines Zweiges, aber sie ist kein Baustein für einen lückenlosen Kalender.
Das ist wirklich, also das ist unglaublich befreiend, wenn man das mal sacken lässt.
Absolut.
Wir müssen echt aufhören, die Bibel als etwas zu lesen, was sie nie sein wollte. Sie ist kein chronologisches westliches Geschichtsbuch.
Nee, ganz und gar nicht.
Bei diesen Abstammungslinien ging es den Leuten um Zugehörigkeit, es ging um Identität und theologische Wahrheiten. Und nicht darum, irgendwie einen Terminkalender abzuhaken.
Richtig. Wir verpassen den Kern der Texte, wenn wir nur nach Kalenderdaten suchen.
Ja, und das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich, der uns gerade zuhört. Stell dir mal vor, du betrachtest dein eigenes Leben.
Hm.
Wenn du in 1000 Jahren von irgendjemandem auf nur 10 wichtige Meilensteine oder 10 bestimmte Personen in deiner Familienlinie reduziert werden würdest, welche wären das?
Das ist eine gute Frage.
Und noch wichtiger, was entgeht uns heute, weil wir in unserer modernen Welt ständig versuchen, den Wert von Informationen nur in exakten Zahlen und Sekunden zu messen, anstatt einfach mal nach der eigentlichen Bedeutung der Geschichte zu fragen. Lass das mal auf dich wirken. Wir hören uns bei der nächsten Tiefenanalyse.